Ich begrüße alle ganz herzlich noch von meiner Seite und alle, denen ich noch nicht die Hand schütteln konnte und begrüßen. Herzlich willkommen alle. Es freut mich, wieder hier zu sein, am Ort, wo ich 10 Jahre habe dienen dürfen, in dieser Gemeinde. Es ist immer ein besonderes Erlebnis und vor allem, weil ich wieder einmal die ganze Gemeinde von vorne sehen kann und euch in die Gesichter zulachen darf. Und nun das Thema, eine überaus große Freude. Ja, es freut mich, darüber predigen zu dürfen. Und der Predigtext steht im gelesenen Abschnitt von der Schriftlesung. Du hast nach der Luther-Übersetzung, ich bringe jetzt die Bibelverse nach meiner Luther-Übersetzung. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ich weiß nicht, liebe Gemeinde, ob ihr einmal überlegt habt, wie Jesus eigentlich sich im Alltag gefühlt hat, wie er gewesen ist. Wie zum Beispiel seine Herzenseinstellung war. Einiges wissen wir aus der Bibel. War er auch ein fröhlicher Mensch, wenn man sieht, diese Not, die ihm die Menschen bereitet haben, die Menschen, die in Sünde gelebt haben, war er immer niedergeschlagen, hauptsächlich, weil ihn das bedrückte. Es ist ja dann weitergegangen mit dieser Täufergeschichte. Das hat Jesus sicher sehr, sehr traurig gemacht, wenn Christen andere Christen bekämpfen oder sogar umbringen. War er oder hat er immer einen feierlichen Ernst an den Tag gelegt oder konnte er auch lachen? In der Bibel steht nirgends, dass er gelacht hat. Dann haben Theologen gesagt, wir dürfen in der Gemeinde auch nicht lachen. Es steht nichts in der Bibel, dass man lachen darf. Gar nicht klatschen und so weiter. Wir lesen in der Bibel, dass er zum Beispiel auch geweint hat. Er hat die Lasten und Nöte seiner Mitmenschen mitgetragen. Es hat ihn zum Beispiel beschäftigt, dass so viele Menschen zu seiner Zeit umhergeirrt sind, wie Schafe ohne Hirten und zerstreut. Im Land Israel, im Garten Gethsemane hat Jesus sogar Blut geschwitzt aus Angst vor seinem Tod am Kreuz. Immer wieder lesen wir, dass er gestöhnt hat, ja sich sogar geärgert hat über den Unglauben seines Volkes, aber auch über den Unglauben seiner Nachfolger, seiner Jünger. Aber trotzdem allem sagt Gottes Wort ganz deutlich, dass Jesus voller Freude und Fröhlichkeit war. Dieses Wort hier aus Apostelgeschichte 2 ist eine Prophetie aus dem 16. Psalm, die Petrus zitiert hat in seiner Pfingstrede. Wir lesen nochmals, was wir schon gehört haben. Wir lesen von diesem Abschnitt die Verse 25 bis 28. Denn David sagt von ihm, David spricht das aus, aber er spricht von Jesus, von diesem Psalm. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt und ich bin voller Hoffnung. Denn du wirst mich nicht bei den Toten lassen, wirst auch nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sieht. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens. Du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister in Jesus, das, was Petrus hier zitiert, wie vorhin gesagt, ist eine Vision, eine Prophetie auf Jesus Christus hin. Sie sagt, so wie damals sich schon David gefreut hat, über die Hilfe durch Gott und bereits an die Auferstehung geglaubt hat, so habe sich genau gleich Jesus gefreut. Jesus hatte seinen Vater im Himmel immer vor Augen, alle Zeit. Er hat gewusst, in allem steht er mir bei, er lässt mich nicht im Stich, er lässt mich auch nicht im Tod. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt und ich bin voller Hoffnung. Aber das alles bedeutet nun, dass auch wir alle uns freuen dürfen und sollen. Auch wir sollen jubilieren und voller Freude und Dankbarkeit sein, und zwar aus den gleichen Gründen, die auch David und Jesus froh machten. Der erste Grund, dass wir uns freuen sollen, ist der, dass Jesus gewusst hat, dass der Tod ihn nicht halten konnte. Jesus wusste, dass der Tod nicht der Sieger über seinem Leben sein konnte. Und wir dürfen dies ebenfalls wissen. Ein zweites ist Jesus Christus auf unserer Seite, um uns in allen Nöten und in allen Schwierigkeiten beizustehen. Wir können also ruhig und zuversichtlich in die Zukunft schauen, mit der Gewissheit, dass er immer bei uns ist. Er hat ja gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Ich habe vorhin gefragt, Herbert, wie geht's dir? Und dann hat er gesagt, eigentlich muss ich mir keine Sorgen machen. Ich darf Jesus vertrauen, er sorgt. Das sieht man ihm auch an. Seine Freude, die er hat dabei. Der dritte Grund ist, du wirst mich nicht bei den Toten, das heißt im Totenreich lassen. Wir werden einmal mit einem neuen Leib zu einem neuen Leben in einer neuen Welt auferstehen oder in die neue Welt hinein auferstehen. Viertens, ganz kurz auch, überflutet uns allein der Gedanke an seine Gegenwart mit Freude. Eben weil er gesagt hat, ich bin ja jeden Tag, alle Tage bei euch. Wie könnten wir anders als fröhlich sein? Das ist der Grund, weshalb ich am Schluss meiner Mails oder meine Briefe immer wieder schreibe oder fast immer wieder mit fröhlichen Grüßen. Kommt von daher. Aber wie geht denn das? Dieses Fröhlichsein. Zum Beispiel, wie wir schon gehört haben in den Liedern und im Psalmwort, mit Jauchzen und mit Frohlocken und mit Bewegung und Tanz kommt doch dies oder muss doch das eigentlich zum Ausdruck kommen. Bei dieser Freude kommt doch alles in Bewegung, alles wird auch lauter. Wenn uns aufgeht, was uns Jesus alles geschenkt hat und er uns sein ganzes Erbe verheißen hat, das wissen wir, wenn wir mal erben oder auch mal Glück haben, viel zu erben. Also wir erben noch viel mehr. Und schon jetzt gibt er uns Teile dieses Erbes in dieser Zeit, in dieser Welt. Dürfen wir profitieren immer wieder. Es ist ja alles Gnade und alles aus seiner Liebe. Aus der Hölle gerettet haben wir die Verheißung des ewigen Lebens empfangen. Wir wissen uns in allem getröstet, in allen Problemen, die uns auf dieser Erde begegnen. Und es sind ja so viele Nöte, so viele Schwierigkeiten. Und seine wunderbare Gegenwart steht uns ständig vor Augen. Manchmal ist es allerdings wichtig, dass wir stille sind und erkennen, dass er Gott ist. Oder dass überhaupt noch ein Gott da ist. Manchmal bewirkt der Heilige Geist, dass wir leise, schöne, melodiöse Lieder singen, Liebeslieder zu Jesus aus unserem innersten Herzen. Aber immer wieder lesen wir in Gottes Wort, dass die Menschen, denen Gott Sieg über ihre Feinde geschenkt hatte, ein großes Freudengeschrei erhoben und Gott mit lauter Stimme priesen. Zum Beispiel nach dem Durchzug durch das Schilfmeer haben die Israeliten laut gesungen. Meine Stärke und mein Loblied ist der Herr und er wurde mein Heil. Er ist mein Gott, ich will ihn preisen. Denken wir an den Sieg Israels in 2. Chronik Kapitel 20 gegen die Ammoniter und gegen die Moabiter. Eigentlich hatten sie keine Chance gegenüber diesen kriegsgeprobten Völkern. Aber in Vers 21 und 22 lesen wir diese erstaunliche Begebenheit. Josaphat beriet sich mit dem Volk und bestellte Sänger für den Herrn, dass sie Lob- und Danklieder singen. Und als sie anfingen mit Danken und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Feinde, die gegen Israel gezogen waren. Und sie wurden geschlagen. Sie haben sich gegeneinander aufgerieben, haben sich eigentlich selber geschlagen. Im Buch Esra lesen wir von einem anderen großen Freudengesang. Und zwar bei der Grundsteinlegung des Tempels von Jerusalem. So legten die Bauleute die Grundmauern zum Tempel des Herrn. Und sie stimmten einen Wechselgesang an mit Lob und Preis dem Herrn. Und das ganze Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen beim Lob des Herrn, sodass niemand vom Volk der Stimme des freudigen Jauchtens die Stimme des Weinens im Volk erkennen konnte. Und das Volk jauchzte mit gewaltigem Jauchzen, sodass die Stimme bis in die Ferne gehört wurde. Bis in die Ferne wurde das Singen, das Loben gehört, dieses Jauchzen. Wir müssen einmal dieses Jauchzen sprechen und dann beobachten, was die Zunge macht. Jauchzen. Kennen wir das überhaupt noch, das Jauchzen? Das hebräische Wort, das hier für Jauchzen benutzt wird, wir staunen, das bedeutet eigentlich wörtlich, die Ohren zerreißen. Ja. Das Weinen vor Freude und der Lobpreis der Israeliten verursachten einen ohrenzerreißenden bzw. ohrenbetäubenden Lärm, heißt das. War ja an Pfingsten dann auch so, als der Heilige Geist ausgegossen wurde. Haben wir es weit herum gehört. Weiter ist in diesem Wort der Gedanke an Donnerfunke und Feuer enthalten. In den Psalmen wird immer wieder zum Jauchzen aufgefordert. Ich weiß nicht, ob das richtig Deutsch war, ist schon richtig Deutsch übersetzt. Man findet kein stärkeres Wort. Jauchzet Gott alle Lande, lesen wir in der Bibel oder in den Psalmen. Oder jauchzt Gott alle Welt, Psalm 66, 1. Oder preist Gott mit lautem Jubel, jubelt Gott zu all ihr Menschen auf der Erde. Jubelt Gott unsere Stärke, jauchzt dem Gott Jakobs, Psalm 81. Oder Psalm 98, Vers 4. Jauchzt dem Herrn alle Welt, singet, rühmet und lobet mit Trompeten und Posaunen, jauchzt vor dem Herrn, dem König. Die Ströme sollten frohlocken und alle Berge seien fröhlich vor dem Herrn. Gestern waren diese Schneeberge und zum Teil 4000, wirklich habe ich gedacht, fröhlich stehen sie da vor dem Herrn und ziehen uns hinein ins Lob Gottes. Wer ist denn unser König? Jesus ist unser König. Die Kinder Gottes erleben immer wieder eine überaus große Freude, wann immer die Gegenwart von Jesus sich in ihrer Mitte oder sich auch in unserer Mitte offenbart. Da kann ich einfach nicht mehr stillsitzen, wenn ich eine solche Freude erlebe. Diese Freude kommt doch irgendwie zum Ausdruck und zeigt sich auch äußerlich. Als Jesus in Jerusalem einzog, da steht in Lukas 19, Vers 37 und 38, und als er nun nahe an die Stelle kam, wo der Weg den Ölberg hinabführt, fing die ganze Schar der Jünger an, voll Freude Gott mit lauter Stimme zu loben, wegen aller Taten, die sie gesehen hatten, und riefen: Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn, der König. Und dann steht da ganz trocken dazu. Ich denke, wir kennen das manchmal auch. Und einige Pharisäer in der Menge sagten zu ihm: Meister, weise doch deine Jünger zurecht. Oder weise sie zurück. Glaubt mir, wenn wir nicht unsere Stimme erheben, wer erhebt dann seine Stimme? Eben diese Berge, um den Herrn zu loben, dann werden es die Bäume und die Berge und die Steine sein, steht in der Bibel. An unserer Stelle. Es ist die Kraft des Herrn, die auf uns kommt. Es ist die Macht des Höchsten, die uns überschattet. Singen wir in einem Chorus. Liebe Gemeinde, wir sollen das tun, bis wir selber diese Kraft erleben. Wenn wir wirklich Sehnsucht haben nach ihm, dann werden wir auch die Offenbarung seiner Gegenwart erleben. Was löst das für eine Freude aus? Nun aber noch etwas ganz Schönes und Wichtiges. Wir haben uns am Anfang gefragt, wie die Herzenseinstellung von Jesus war. War er ein fröhlicher Mensch? Ich durfte beim Bibellesen etwas ganz Schönes von Jesus entdecken, bei dem ich meine, ich liege wahrscheinlich richtig. Hebräer 12, Vers 2. Dieser Jesus hat wegen der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Wegen der Freude, die ihn erwartete. Es ist immer gut, bei allem, was uns begegnet, auf Jesus zu sehen. Und immer, das ist so mein Motto, immer zuerst zu Jesus zu gehen. Und jetzt kommt's. Dieser hat wegen der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Ja, welche Freude hat ihn denn erwartet? Welche Freude hat ihn denn erwartet, dass er durch diese Freude so viel Kraft erhielt, dass er das Kreuz erdulden konnte? Was meint ihr? Auf der einen Seite haben wir es gehört in Apostelgeschichte 2, denn er hatte: Ich hatte den Herrn, also den Vater im Himmel, alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zu Rechten, damit ich nicht wanke. Er wird mich nicht bei den Toten lassen, du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Aber auf der anderen Seite, so glaube ich, war da die Freude auf seine bevorstehende Hochzeit. Und zwar die Hochzeit mit seiner geliebten Braut, die darauf zubereitete Gemeinde. Diese große Freude hat ihm die Kraft verliehen, nebst der Kraft, die ihm sein Vater im Himmel verliehen hat, diese furchtbar schmerzvolle Rettungstat am Kreuz durchzustehen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Als wir diese Rettungstat am Kreuz, als diese Rettungstat zur Vergebung all unserer Sünden im Glauben annahmen und uns als Antwort dann taufen ließen, und damit in seinen neuen Bund eintraten, da sind wir mit Jesus als unserem Bräutigam verlobt worden. Und an jedem Abendmahl erinnern wir uns daran, wie Jesus gelitten und uns mit seinem Blut von unseren Sünden gereinigt und unseren Schuldbrief total zerrissen hat. Aber mit dem Trinken des Kelchs oder der Becherlein, wie dies an einer jüdischen Hochzeit bis heute üblich ist, dürfen wir uns auch daran erinnern, dass wir mit Jesus, unserem Bräutigam, verlobt sind. Das soll uns immer wieder bestärken und ermutigen, bis wir dann an dieser Hochzeit mit Jesus, dann feiert er mit uns das Abendmahl. Endgültig wird da diese Tat gefeiert und diese Hochzeit gefeiert. Wir sind zur Hochzeit des Lammes, wie es in der Offenbarung heißt, eingeladen. Und mir das gelesen hat aus der Offenbarung. Er, Jesus, ist das Lamm Gottes, das für uns geopfert wurde. Er freut sich gewaltig auf diese Hochzeit. Mit seiner Gemeinde. Das heißt, mit allen, die ihm ihr Leben anvertraut haben. Die sich ihre Sünden haben vergeben lassen. Und sich ebenfalls riesig freuen. Mit Jesus, unserem Bräutigam. Diese Hochzeit im Reich seines Vaters. Hoffentlich bald schon zu feiern. Und wenn Jesus sich schon so gewaltig freut, endlich mit seiner geliebten und vollkommen gemachten, wunderbaren Braut Hochzeit zu feiern. Also mit uns auch. Wie viel Grund haben wir doch, uns ebenfalls so gewaltig zu freuen? Wie habe ich mich damals gefreut, als ich nach 5 Jahren einer schönen und gesegneten Freundschaft und 1 Jahr dann Verlobungszeit meine geliebte Irma endlich heiraten durfte. Könnt ihr das nachvollziehen, wie groß die Freude ist, wenn man in Liebe und Treue aufeinander gewartet und sich für die Braut oder die Braut für den Bräutigam eingesetzt hat? Darum sollen auch wir alle unsere grosse Liebe untereinander und an dieser Liebe untereinander und miteinander freuen. Denn wir sind die Braut Jesu. Vollkommen geliebt. Darum dürfen wir ruhig auch einmal stärker und lauter Gott loben. Und unseren Bräutigam zusingen und ihm zujauchzen. Denn dieser Jesus hat wegen der Freude, die ihn erwartete, die Schande nicht geachtet und das Kreuz erduldet. Tief in seinem Herzen lag diese große Freude. Darum können auch wir manche Schwierigkeiten ertragen und überwinden, wenn wir Gottes Liebe und diese Freude tief in unserem Herzen spüren. Und darum konnte auch der Apostel Paulus, die uns Christen ermutigen, indem er aufgefordert hat, freut euch in dem Herrn. Und, also in diesem Bräutigam, freut euch alle Zeit. Und nochmals sage ich, freut euch. Ja, da kann man nur noch Amen sagen. Amen. Lob und Dank, Herr, dass wir so viel Grund haben, uns zu freuen. Lob und Dank hast du die Hölle, Tod und Teufel überwunden und dürfen uns freuen an der Gewissheit, einmal ganz bei dir und an deiner Hochzeit zu sein. Ja, wir haben allen Grund zur Freude. Wir sind gerettet, wir sind erlöst. Und du bist alle Tage bei uns. Setz uns frei, dass allen Nöten und Schwierigkeiten diese tiefe innere Freude an dir uns stark macht. Wie schon Nehemia prophezeit hat, die Freude am Herrn ist eure Stärke, ist eure Kraft. Ja, wir wollen dir zujubeln und uns gegenseitig zur Freude anstecken, auch mit den Worten des Königs Davids. Lobe den Herrn, meine Seele, und alles, was in mir ist, deinen heiligen Namen. Wir wollen nicht vergessen, was du uns alles Gutes getan hast. Halleluja. Amen.